Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, der Text, den ich gerade als Schriftlesung vorgelesen habe und der gleichzeitig Grundlage der Predigt ist, der kam vermutlich dem einen oder anderen bekannt vor. Der erste Teil wird eigentlich an jeder Hochzeit gelesen, der zweite Teil eigentlich bei jeder Taufe, zumindest wenn Kinder getauft werden. Und vielleicht war es für den einen oder anderen schon mal eine erste Entdeckung, diese zwei bekannte Texte, die eben oft auch im Gottesdienst Raum haben, die liegen direkt beieinander. Die gehören vom Kontext her direkt zusammen. Und vielleicht ist das schon mal ein erster Anreiz dafür, dass wir solche Texte, die wir häufig hören, dass wir auf die trotzdem auch mal nochmal bewusst hinhören. Dass wir nochmal bewusst uns von diesen Texten, die wir vielleicht meinen gut zu kennen, uns nochmal ansprechen lassen. Und deshalb finde ich es spannend, dass uns diese Texte heute als ein großer langer Text, als Predigttext vorgegeben sind. Und ich habe gedacht, wir schauen ihn uns mit drei Gedankenschritten an. Und der erste Gedankenschritt ist erstmal auf Jesus hören. Der zweite Schritt wird sein, uns von Jesus korrigieren zu lassen. Und der dritte wird sein, uns von Jesus beschenken zu lassen. Auf Jesus hören, uns von ihm korrigieren zu lassen, uns von ihm beschenken zu lassen. Ja, zum Ersten auf Jesus hören. Er muss wirklich ein beeindruckender Redner gewesen sein. An dieser Stelle und nicht nur da heißt es immer wieder, die Leute kommen in Scharen zusammen. Sie hören ihm stundenlang zu, wie er sie lehrt. Also es ist kein Entertainment-Programm. Es ist sicherlich nicht immer Weißbrot, was es zu hören gibt, sondern durchaus anspruchsvolles Schwarzbrot, was er da zu bieten hat. Er lehrt die Leute und sie kommen und hören zu. Es muss fesselnd gewesen sein, wie er spricht. Und schon das lässt mich überlegen, mit welcher Einstellung und mit welcher Freude und Interesse gehe ich eigentlich Jesus hinterher. Strömen wir in Scharen zu ihm und lassen uns von ihm lehren? Das Schöne ist, vieles von dem, was er ja wahrscheinlich sehr charismatisch und fesselnd geredet hat, vieles ist auch nach 2000 Jahren für uns erhalten in der Bibel. Das heißt, wir haben heute noch die Möglichkeit zuzuhören. Wir haben heute die Möglichkeit, uns von Jesus lehren zu lassen. Und die Frage ist, hören wir darauf? Und wie hören wir darauf? Weil im Blick auf diese Geschichte und auch auf das, wie die Pharisäer mit ihrer Frage zu Jesus kommen, da stelle ich mir die Frage, gehe ich zu Jesus mit einem offenen Herzen, mit einem interessierten Herzen und will ich ihm ehrlich zuhören? Oder steckt dahinter eine andere Intention? Bei den Pharisäern war es, dass sie ihn überführen wollten, dass sie ihn versuchen wollten, dass sie eine Bestätigung für ihre Verurteilung gesucht haben. Aber vielleicht, wenn ich ihn nicht verurteilen will, suche ich doch Bestätigung für das, was ich mir ausgedacht habe. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, komme ich, um mir von ihm wirklich was sagen zu lassen? Will ich wirklich wissen, was Jesus über mich, über mein Leben denkt? Oder wo suche ich nach dieser Orientierung fürs Leben? Von wem lasse ich mir was sagen? Ratgeberbücher gehören zu der wenigen Literatur, die noch fleißig gekauft wird. Und meine Generation lässt sich sogenannte Lifehacks, also Lebenstipps, über Social Media von Influencern sagen. Darf Jesus mir auch so ein Ratgeber sein? Und darf er es auch bei persönlichen und manchmal unangenehmen Themen sein? Darf er es auch bei so einem Thema wie Ehe, Beziehung, Sexualität? Und manchmal überrascht es mich, wie in unserer Zeit Dinge selbstverständlich geworden sind, auch unter Christen selbstverständlich geworden sind, die meiner Meinung nach nicht mit dem übereinstimmen, wie Gott von Liebe, von Ehe, von Sexualität denkt. Und gerade diese Bibelstelle heute, die macht für mich nochmal besonders deutlich, wieso es sich lohnt. Dass wir doch auf Jesus als Ratgeber hören, dass wir doch ihn auch zu solchen Themen befragen, wo wir eigentlich vielleicht schon eine Meinung haben und für die am liebsten einfach nur Bestätigung hätten. Weil Jesus zeigt, woher er all das hat, was er sagt. Jesus bezieht sich auf die Heilige Schrift, auf das Alte Testament, das es damals schon gab, und er begründet ganz spannend in diesem Zusammenhang seine Aussagen mit den Stellen rund um die Schöpfungserzählung und macht damit deutlich, Jesus selbst war von Beginn der Schöpfung an da. Jesus selbst war von Beginn der Schöpfung an dabei und er weiß, um was es in dieser Welt steht und er weiß, was gut ist für diese Welt. Er weiß, welche Ordnung Gott sich gedacht hat für die Welt. Jesus weiß Bescheid und Jesus weiß, was gut ist und deshalb dieser erste zentrale Gedanke, auf Jesus hören. Und das heißt dann, damit kommen wir zum zweiten Gedanken, dass wir uns auch mal von ihm korrigieren lassen. Dieses auf ihn hören, das ist nicht immer angenehm. Und das merken wir an ganz unterschiedlichen Stellen. Das merkt man an dieser Bibelstelle von heute, das merkt man auch an vielen anderen Bibelstellen. Wir merken, manchmal ist Jesus sehr direkt und manchmal korrigiert er Vorstellungen, die damals selbstverständlich waren oder auch heute selbstverständlich sind. Kurz zu dem Hintergrund von dieser Frage nach der Ehescheidung, die ja hier in der Bibelstelle zentral ist. Die Pharisäer, die beziehen sich auf eine Bibelstelle im 5. Mosebuch, im Kapitel 24. Da wird eigentlich mehr oder weniger nebenbei von dem Scheidebrief gesprochen. Und der Scheidebrief, der macht für die Pharisäer deutlich, okay, das ist okay, das ist so gedacht, dass wir auch Scheidungen machen. Genau genommen heißt das Wort zulassen, also es geht eigentlich weniger darum, dass was irgendwie geboten ist oder als gut beschrieben ist, sondern das macht Jesus ja mit seiner Antwort deutlich, es ist zugelassen, um Schlimmeres zu verhindern. Es ist zugelassen wegen der Härte der menschlichen Herzen. Was ist also der Hintergrund von dem Scheidebrief? Der Scheidebrief, der war damals im alten Israel eigentlich zum Schutz der Frau gedacht, die damals in dieser Kultur eben dann sicher und versorgt war, wenn sie verheiratet war, wenn sie bei einem Mann sein durfte. Andere Kultur als bei uns heute. Und dann ging es darum, dass ein Mann, wenn er sich von der Frau trennen will, sie nicht einfach nur fortschicken darf, sondern zum Schutz der Frau ihr zumindest schriftlich bestätigen muss, dass diese Ehe geschieden ist, sodass diese Frau die Möglichkeit hat, zu einem neuen Mann zu finden, also neuen Schutz, neue Versorgung, neue Lebenssicherheit zu bekommen. Weil andernfalls hätte sie als Ehebrecherin gegolten und wäre abgestoßen. Deswegen war dieses Institut, war dieser Scheidebrief ein Schutzgedanke und weit davon weg, dass das der Sollweg war, wie so Beziehungen zu laufen haben, sondern eher, wie Jesus sagt, wegen der Härte der Herzen. In der neutestamentlichen Zeit, also zur Zeit Jesu, wurde dieser Gedanke aber stark liberalisiert. Es gab viel Diskussion darüber, wann ist das jetzt so angebracht? Also in der Mosestelle, da heißt es, wenn etwas Schändliches war, dann darf man diesen Scheidebrief geben, sonst nicht. Also vom Schändlichen ist die Rede. Und dann war die Frage, was ist schändlich? Es gab dann zur Zeit Jesu auch diese Position, wenn zum Beispiel das Essen, das die Frau gekocht hat, ungenießbar war. Oder die es ganz radikal genommen haben, die haben gesagt, also wenn halt eine andere Frau dem Mann mehr gefallen hat. Das ist schon schändlich genug, dafür darf man dann, also darf der Mann die Frau fortschicken. Also man muss sich ein bisschen bewusst machen, wie krass liberal da manche Meinung in dieser Zeit war. Es gab auch andere Positionen, gerade zum Beispiel bei Wüsten, Eremiten, bei den Schriften von Qumran wurde eher die scharfe Ablehnung von der Scheidung stark gemacht, aber es war sehr verbreitet, auch diese liberale Position. Und deswegen war es eine Streitfrage. Also es ist klar, es braucht was Schändliches, aber was ist das Schändliche? Die Frage war quasi, was brauche ich, was braucht es, dass ich mich scheiden darf? Und Jesus sagt, das ist die völlig falsche Perspektive. Wenn ich so auf diese mögliche Trennung schiele und nur überlege, was brauche ich jetzt, dass diese Trennung möglich wird, dann habe ich eine ganz andere Perspektive auf die Ehe, als sie sein soll. Jesus sagt, so ist es gar nicht gemeint gewesen. Die Ehe, die ist nicht einfach ein Vertrag zwischen zwei Menschen, der irgendwie beliebig aufgehoben werden kann, sondern die Ehe ist eigentlich eine geschenkte und garantierte Verbindung von Gott. Es ist Teil von Gottes Weltordnung, von der Schöpfung her vorausgedacht. Und für Jesus ist in der Ehe das einzige Ziel die neue Einheit von zwei Menschen. Dieses Ein-Fleisch-Werden, wie er es da sagt, in Bezug auf die Schöpfungsgeschichte. Es geht nicht darum, dass die eine den anderen, also aus Perspektive von damals vor allem die Frau, den Mann glücklich machen muss und dann, wenn sie drin versagt, sie schnell ausgetauscht werden sollte, sondern es geht darum, dass man gemeinsam in einer Einheit ein neues Leben entdeckt, dass man gemeinsam diese Einheit findet, die von Gott gedacht ist zur Erfüllung des Lebens. Und da, wo diese Einheit zerbrochen ist, dieses Neue, da passiert was Tragisches. Da, wo es in der Bibelstelle in Lutherdeutsch so bekannt heißt, der Mann wird der Frau anhängen, da ist spannenderweise im hebräischen Urtext das Wort kleben. Der Mann wird an der Frau kleben. Und ich finde es ganz spannend, weil es nochmal diese Verbindung irgendwie deutlicher macht, als nur ein ich hänge mich halt rein, finde ich. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal hier was mit. Weiß nicht, ob ihr es seht. Mancher wird sagen, ich habe ein Blatt mitgebracht, ein Blatt Papier. Ich korrigiere es, ich habe zwei Blätter Papier mitgebracht, die aber zu einer Einheit geworden sind, die zusammen kleben und zwischen die kein weiteres Blatt mehr passt, weil sie so eng zu dieser neuen Einheit gefunden haben. Es gibt immer noch die zwei alten Blätter, also die alten zwei Individuen werden nicht vergessen in der Ehe, darum geht es nicht, sondern gemeinsam finden sie zu einer neuen Einheit und zu einer ganz neuen Stärke, sind viel stabiler, zu einem ganz neuen Gegenüber Gottes. Und da, wo diese neue Einheit doch auseinandergerissen wird, ich weiß nicht, wie oft ihr schon versucht habt, aneinandergeklebte Dinge auseinanderzureißen, aber da, wo das passiert, da kann ich sicher sein, es bleiben schlimme Schäden zurück. Es bleiben schlimme Schäden zurück bei beiden Papierblättern. In der Ehe finden zwei Menschen zu einer ganz besonderen neuen Art der Einheit. Und da, wo diese Einheit zerstört wird, da geht wirklich was kaputt. Das ist wirklich tragisch. Und deswegen ist es nicht leicht zu nehmen. Und deshalb geht es auch nicht darum, dass ich mich halt fromm an irgendwas halte, was mir vorgegeben ist, sondern geht es darum, dass Jesus sieht, wie das Leben gedacht ist, was fürs Leben gut ist und gleichzeitig sieht, was dem Leben schadet. Und da, wo wir was auseinanderreißen und zerbrechen, da gehen Dinge kaputt und da gehen jetzt aus dem Bild rausgetreten in unser Leben, da gehen Leben kaputt. Da hinterlässt es Spuren und da tut es wirklich weh. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns von Jesus auch mal korrigieren lassen, dass wir uns von ihm auch mal ausrichten lassen, wie hat Gott eigentlich gedacht, was ist eigentlich gut für uns. Und wenn wir uns von Jesus korrigieren lassen, dann ist natürlich wichtig, dass es nicht darum geht. Jesus geht es nicht darum, dass er jetzt Einzelne verurteilt. Jesus geht es nicht darum, dass er da, wo was gescheitert ist, noch Salz in die Wunden streut. Aber Jesus, geht es darum, den Menschen, die auf dem Weg sind, in eine richtige Perspektive zu lenken. Es geht nicht darum, zu verurteilen oder besser zu wissen, und das sollten wir auch nicht. Verurteilen und denken, wir wüssten es besser. Weil die Frage immer ist, bei jeder Art, wo es um Sünde oder Schuld geht, hätte ich in der gleichen Situation irgendwas anders tun können. Es geht um ein Demütigwerden. Aber jeder für sich persönlich sich von Jesus korrigieren lassen, sich von Jesus anstoßen lassen, sich von Jesus in die richtige Richtung lenken lassen. Und gleichzeitig merken, bei Jesus bin ich, egal was mir geschieht, egal was mich bewegt, egal was ich für eine Geschichte habe, aber nicht abgestoßen, sondern neu ausgerichtet. Das heißt, mich von Jesus korrigieren lassen, nicht abgestoßen werden, sondern neu ausgerichtet. Und damit komme ich zum dritten Gedanken, mich von Jesus beschenken lassen. Weil spannend ist natürlich, wer redet hier von Schuld und wer redet hier von Zerbruch von Gottes Ordnungen? Da redet kein besserwissender Pharisäer, sondern da redet der Sohn Gottes selbst, der die Sünde ganz deutlich macht, der sie nicht kleinredet, der sagt, das ist wirklich schlimm, da geht Leben kaputt. Und gleichzeitig die Sünde so ernst nimmt, dass er uns davon frei macht, dass er ans Kreuz geht, um die Sünde zu überwinden. Und das wird am zweiten Teil von dem Predigttext nochmal deutlich. Deswegen finde ich es so spannend, dass dann die Erzählung von der Kindersegnung kommt. Und man könnte viel über die Kindersegnung sagen, aber heute Morgen möchte ich den Fokus auf eine Sache legen, nämlich, dass Jesus das Kind in die Mitte stellt und sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das heißt, für uns geht es darum, dass wenn wir uns von Jesus neu korrigieren lassen, neu ausrichten lassen, dass wir einfach seine Nähe, seine Liebe suchen. Dass wir ihm nichts beweisen wollen. Dass wir nicht irgendwie ihm zeigen, was wir alles gut gemacht haben und ignorieren, was wir nicht geschafft haben. Oder dass wir uns dann andersrum nicht trauen, zu ihm zu kommen, weil wir gescheitert sind. Und weil wir vielleicht von Mitmenschen immer wieder drauf bezogen werden, dass wir ja scheitern. Nee, wir sollen dürfen, unbedarft wie ein Kind, das ganz vertraut ist mit seinen Eltern, unbedarft einfach zu Jesus kommen. Wie ein Kind nicht groß irgendwas beweisen will, nicht groß fragt, bin ich jetzt würdig genug, nicht groß fragt, was muss ich tun, um zu Jesus zu kommen, sondern einfach zu ihm geht und sich lieben lässt, sich beschenken lässt. So dürfen wir, denn Jesus liebt dich, egal was in deinem Leben hinter dir liegt und egal was in deinem Leben vor dir liegt. Und er trägt alle Schuld am Kreuz. Und das heißt, er trägt diese Schuld nicht nach, sondern er trägt sie weg. Er nimmt sie ernst und macht uns zugleich frei. Das heißt, wir dürfen uns von Jesus berühren und prägen lassen, wie ein Kind, das sich seinen Eltern vertraut, sich von ihnen lieben und prägen lässt. In diesem Sinne dürfen wir uns von Jesus beschenken lassen. Und das gehört zusammen. Das einerseits zu ihm kommen, um auf ihn zu hören. Das mich von ihm mal ehrlich korrigieren zu lassen. Und dann aber auch von seiner Liebe beschenken lassen. Seine Liebe annehmen, mich von ihm lieben lassen. Was uns auch bewegt, wir dürfen zu ihm kommen, weil er weiß, was gut für uns ist und weil er uns schenkt, was wir brauchen. Und diese Einladung dürfen wir jeden Tag annehmen und heute gleich nochmal ganz sichtbar, wenn wir am Abendmahl an seinen Tisch treten. Zu Jesus können wir kommen, wie wir sind, müssen ihm nichts beweisen. Bei ihm dürfen wir uns geben, wie wir sind, müssen nichts verstecken. Und gleichzeitig müssen wir bei ihm nicht bleiben, wie wir sind, sondern dürfen uns von ihm auf neue Wege stellen lassen, uns von ihm prägen lassen. Das werden wir gleich im nächsten Lied singen und so wünsche ich uns allen, dass wir diesen Weg mit Jesus zusammen gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.